Liebe Gemeinde, der Predigtext vom heutigen Sonntag, der steht im Lukas-Evangelium im 18. Kapitel. Das sind dort daraus die Vers 31 bis 43. Und dort heisst's: Jesus nahm nun die 12 beiseite und sagte zu ihnen: Wir ziehen jetzt hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten über den Menschensohn geschrieben worden ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Sie werden ihn auspeitschen und töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Doch die Jünger verstanden nichts von alledem. Der Sinn dieses Wortes blieb ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht. Es geschah aber, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wegrand saß und bettelte. Als er das Volk vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was da los sei. Man sagte ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Da rief er: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Und die vorausgingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber rief noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Da blieb Jesus stehen und befahl, man möge ihn zu ihm führen. Als er näher kam, fragte Jesus ihn: Was soll ich für dich tun? Er sagte: Herr, mach, dass ich wieder sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm: Du sollst wieder sehen, dein Glaube hat dich gerettet. Und auf der Stelle sah er wieder, und er folgte Jesus und pries Gott. Und das ganze Volk sah es und lobte Gott. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext kommt so wie in zwei Teile daher vom heutigen Sonntag. Im ersten Teil erfahren wir, dass Jesus seine 12 Jünger noch einmal sagt und erzählt, was mit ihm wird passieren, was sein Weg ist, wo er bis zum Ende muss gehen. Er spricht seine Verhaftung in Jerusalem an, den Prozess, den die Römer, angeführt von Pontius Pilatus, ihm werden machen. Die Auspeitschung und die anschliessende Todesstrafe durch Kreuzigung, vorbehalten nur für ganz schwere Verbrecher. Es ist eine grausame und brutale Art, um die Welt zu verlassen. Aber Jesus kommt zurück. Am dritten Tag an Ostern kommt er zurück ins Leben, steht auf von den Toten und macht so den Weg frei zu Gott. Unschuldig am Kreuz nimmt er alle unsere Sünden auf sich, dass wir ganz neu können zu Gott kommen. Gerechtfertigt durch den Tod von Jesus. Das sagt Jesus in dem Moment zu seinen 12 Jüngern. Aber, wir haben aus dem Wort von Lukas gehört, sie verstehen das nicht. Es geht ihnen nicht in den Kopf, nicht ins Herz hinein. Obwohl sie Jesus jetzt 3 Jahre begleitet haben, obwohl sie alles mitbekommen haben, was er gesagt, was er gemacht hat, realisieren sie es nicht, was er ihnen über sein letztes Wegstück möchte weitergeben. Die Jünger, die haben alles gesehen, aber sie sind trotzdem irgendwie blind geblieben. Und wisst ihr, was, liebe Gemeinde? Mich beruhigt das, dass die Jünger sehen und doch nicht verstehen. Sie, die mit Jesus gewesen sind, durch die ganzen 3 Jahre, sie, die ja Augenzeugen vom Evangelium gewesen sind, sie sind auch Menschen geblieben. Sie sind menschlich geblieben. Und es beruhigt mich zum Sehen, dass die Jünger, die so nahe dran sind bei Jesus, es lange nicht wirklich realisiert haben, was die Aufgabe und der Weg von Jesus ist. Das beruhigt mich, weil ich merke, dass ich, wo ja kein Augenzeug von Jesus bin, dass mein Glauben auch nicht immer so unzweifelhaft ist, wie ich das gern hätte. Dass sich mir Bibeltext nicht einfach so erschliessen lassen, kaum stehe ich die Bibel auf und lese. dass ich manchmal regelrecht muss ringen muss, um können biblische Unterfütterung von aktuellen Fragen in unserer Gesellschaft finden. Ja, es beruhigt mich, es macht mich ruhig, dass die 12 Jünger selber auch nicht restlos, nicht zu 100% glaubensüberzeugt gewesen sind, wer denn der Jesus ist und was der Jesus denn genau macht. Doch sie verstanden nichts von alledem, der Sinn dieses Wortes blieb ihnen verborgen und sie begriffen das Gesagte nicht. Sehend, mit dabei an vorderster Front und irgendwie doch blind fürs grosse Ganze. Und jetzt kommt der zweite Teil vom Predigtext, wo es um die Geschichte geht mit dem blinden Mann, wo viele von uns als Bartimäus kennen, obwohl sein Name im Lukas-Evangelium nicht erwähnt wird. Warum sitzt der blinde Mann am Rand der Strasse, von der Stadt Jericho und bettelt ausgerechnet dort? Es war Zeit für das Passafest. Das ist das Fest, das die Jüdinnen und Juden feiern, in Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Das ist die Geschichte mit dem Mose, den 10 Plagen und dem Pharao, wo sie dann schlussendlich durchs teilte Meer gezogen sind. Und das Fest, Passa oder Pessach, feiern die Juden einmal im Jahr, auch heute noch und auch zur Zeit von Jesus. Damals ist man, die sich es dann leisten konnten, nach Jerusalem zum Tempel gezogen, um dort das Passafest zu feiern. Und die Stadt Jericho liegt an einer der Hauptstrassen, für zum in die Hauptstadt Jerusalem zu kommen. Darum sitzt der blinde Bettler an dieser Strasse und darum hat es auch so viel Volk, wo unterwegs ist. Das sind nicht einfach Jesus und seine Anhänger gewesen, sondern ganz viele Menschen auf dem Weg ans Passafest. Eine gute Gelegenheit also, um ein paar Batzen zu verdienen. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wegrand saß und bettelte. Als er das Volk vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was da los sei. Man sagte ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und jetzt kommt etwas Spannendes. Der blinde Mann, der Bartimäus, am Wegrand, wo bettelt, der erkennt Jesus. Er erkennt ihn als Retter, als Königssohn, als Messias. Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Anrede mit dem Titel als Sohn Davids zeigt, dass der Bartimäus Jesus als der erkennt, wo er ist. Das, was die Jünger zwar sehend nicht schaffen, das vermag der blinde Bartimäus zu sehen. Er sieht, er erkennt, dass Jesus der Sohn von Gott ist, der versprochene Messias. Und jetzt ist es klar, er hebt seine Stimme für sein Glauben und er schreit. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und die vorausgingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Der Bartimäus, der schreit nach Jesus, voller Glaube. Und die Menschen um ihn herum, die sagen, Psst, sieh doch mal still, du störst, du bist unbequem mit deiner lauten Stimme. Wir wollen, dass du ruhig bist. Schweig endlich. Die Stimme für den Glauben heben. Im Namen vom Evangelium für Gottes Sache seine Stimme erheben. Bestimmt und laut. Das braucht Mut. Weil du stehst gerade sofort im Gegenwind. Neudeutsch nennt man das einen Shitstorm, der über dich hineinprasselt. Hier stehe ich und kann nicht anders, hätte Martin Luther auf dem Reichstag in Worms 1521 gesagt, wo es darum gegangen ist, die junge Reformation zu verteidigen. Der Karl Barth, der mit seinen theologischen Mitstreitern in der Barmer Erklärung deutlich gemacht hat, dass die Kirche und das Dritte Reich nicht vereinbar sind. Der Dietrich Bonhoeffer, der seine Stimme für den Widerstand stark gemacht hat. Und ich glaube, man würde noch das ein oder andere Beispiel mehr finden, wenn man in die Geschichte der Kirche in den vergangenen 2000 Jahren schaut und forscht. Und ich habe den Eindruck, liebe Gemeinde, dass wir in einer Zeit leben, wo die Selbstverständlichkeit und Freiheit vom christlichen Glauben und seine Glaubensüberzeugungen dürfen leben, nicht mehr gleich fest in der Gesellschaft verankert sind, wie noch vor 30 oder 40 Jahren. Ich habe den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, wo man zumindest im privilegierten und wohlständigen Westen von unserer Welt gern möchte das Volumen von der Stimme vom Glauben mehr und mehr ein bisschen zurückdrehen. Anders ist mehr im Fokus. Und wir als Kirche haben da vielleicht auch ein bisschen unsere Mitschuld, dass es so ist. Wir können nicht mehr auf die gleiche Akzeptanz und Selbstverständlichkeit für den Glauben in unserer Gesellschaft setzen, wie das vielleicht noch vor 2 oder vor 3 Generationen zurück der Fall war. Und die vorausgingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber rief noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und befahl, man möge ihn zu ihm führen. Als er näher kam, fragte Jesus ihn, was soll ich für dich tun? Er sagte, Herr, mach, dass ich wieder sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm, du sollst wieder sehen, dein Glaube hat dich gerettet. Und auf der Stelle sah er wieder und er folgte Jesus und pries Gott. Und das ganze Volk sah es und lobte Gott. Der Bartimäus, der lässt sich nicht einschüchtern und er schreit noch Leute nach Jesus Christus. Und Jesus hört ihn. Er bleibt abrupt stehen, wahrscheinlich auch, weil er mit dem Titel Sohn Davids angesprochen worden ist. Auf einmal redet ihn jemand an, der ihn als Sohn von Gott erkennt. Und dann kommt die für mich sehr schöne und eindrückliche Frage von Jesus, wo so viel Wärme und Nächstenliebe drin steckt. Was kann ich für dich machen? Wie oft, liebe Gemeinde, reagiere ich kurz anbunden, leicht genervt, lustlos, nicht gerade voller Empathie und Nächstenliebe, wenn mich jemand so eindringlich ruft. Da kommt dann amigs für mich hinter ein kurzes, kühles «Was ist?» als Antwort. Und wenn mir das amigs über die Lippen kommt, dann sagt meine Frau als Gegenantwort «Nichts». So viel wärmer, so viel empathischer, liebevoller ist doch das «Was kann ich für dich machen?» von Jesus. Also ich nehme mir das zu Herzen, liebe Gemeinde, dass ich mir vornehme, gerade im Alltag, wenn ich vielleicht ein bisschen viel los habe und ein bisschen gestresst bin und ich dann noch 20, 30, 40, 50 Mal gerufen wird, mit dem, was kann ich für dich machen, zu antworten. Einfach weil ich finde, dass da so viel Wärme und Nächstenliebe drin steckt. Und Nächstenliebe möchte ich eigentlich leben. Ich nehme an, dir auch, oder? Leben wir, was soll ich für dich tun? Leben wir das als Haltung? Nicht, weil wir wollen zuckersüß sein und zuckersüß werden, sondern weil wir wollen unsere Welt ein bisschen zu einem Ort machen, wo mehr Nächstenliebe verträgt und mehr Nächstenliebe kann brauchen. Was soll ich für dich machen? Fragt Jesus. Und der Bartimäus sagt, Herr, mach du, dass ich wieder sehen kann. Offenbar war der Bartimäus eine Zeit lang von seinem Leben nicht blind gewesen. Weil das griechische Wort, das da steht, heisst ausdrücklich, mach, dass ich wieder kann sehen. Im Sinn von, ich möchte wieder sehen können, so wie ich das früher konnte. Der Blindung ist vielleicht eine Folge von einer Krankheit oder einem Unfall gewesen. Ganz so genau weiss man das nicht. Der Bartimäus ist es im Glauben überzeugt, dass Jesus als Sohn von Gott das schafft, dass er ihn wieder sehend machen kann. Darum sagt er dann Jesus, du sollst wieder sehen, dein Glaube hat dich gerettet. Und der Bartimäus hat auf der Stelle wieder gesehen. Seine Augen sind geheilt worden. Und alle, die die Heilung mitbekommen haben, haben Gott anfangen dafür. Und da schließt sich jetzt der Kreis wieder zu den Jüngern, die das nicht verstanden haben, was Jesus durchmachen muss, die nicht gesehen haben, wer er ist. Und jetzt am Ende vom Predigtext, wo alle das Wunder sehen und Gott dafür loben. Die Stimme heben für den Glauben, die Stimme heben für Gott, das ist unsere Aufgabe als Christinnen und Christen in unserer Welt. Die Welt, die amix ein lauter, tausendstimmiger Ort ist. Hier unseren Platz einzunehmen, Licht und Salz sein, Teil von dem Leib von Christus zu sein, das ist uns als Auftrag auf den Weg gegeben. Auch wenn es da Kräfte und Macht gibt, die sich würden wünschen, dass die Stimme vom Evangelium möglichst am Rand und möglichst leislich kommuniziert wird. Wir merken, das ist nicht eine einfache Aufgabe, unsere Stimme für den Glauben zu heben. Das ist es nie gewesen, zu keiner Zeit. Und immer wieder ist auch die angewendete Methodik mehr als an den Leuten vorbei gewählt gewesen. Es ist nicht einfach, aber ich glaube, dass wir mit dem Evangelium eine der wichtigsten Botschaften haben, die alle Welt soll hören. Nicht nur für nichts wird das, was Jesus von Weihnachten bis Ostern für uns gemacht hat und noch wird machen, als grösste Geschichte von allen Zeiten bezeichnet. Und dass das weiterverzählt wird, dass das gehört wird, für das lohnt sich's, dass wir unsere Stimme heben. Was soll ich für dich tun? Er sagte, Herr, mach, dass ich wieder sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm, du sollst wieder sehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Und auf der Stelle sah er wieder und er folgte ihm und pries Gott. Und das ganze Volk sah es und lobte Gott. Amen.